Die nachfolgende Sendung wird euch präsentiert von Logos Unheilbar Gesprächig. Willkommen beim Filmsalon. Herzlich willkommen, ihr da draußen. Ja, wie ihr vielleicht schon am Intro gehört habt, ist es nicht das gewohnte Intro. Nein, denn ihr seid hier bei dem Logos Filmsalon. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Wenn ihr unsere letzte reguläre Podcast-Folge gehört habt, habt ihr mitbekommen, worauf wir in Jahr 2021 geblickt haben und was wir für das Jahr 2022 so vorhaben. Eins meiner großen Vorhaben war es und ist es, über Filme zu sprechen. Und dies habe ich auch direkt in die Tat umgesetzt. Und ja, werde hier die erste Willkommensfolge aufnehmen. Was habe ich in dieser Folge vor? Ich würde gerne kurz darüber sprechen, was denn meine Motivation ist, warum ihr überhaupt einschalten solltet. Warum solltet ihr mir zuhören, wenn ich über Filme spreche? Ja, wie war mein Kinojahr aus 2021? Hier halte ich es ganz parallel zur letzten Folge. Ich glaube, das ist ganz schön, um euch einen Eindruck zu geben, wie ich mit Filmen umgehe. Da habe ich 4 Filme ausgesucht, von denen ich bei 2 eine schriftliche Review verfasst habe, die ich hier gerne rezitieren würde. Und 2 Filme würde ich euch gerne frei vorstellen. Vielleicht können wir auch da so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, in welcher Art und Weise ich künftig Reviews verfasse. Ich tendiere gerade selber noch zur schriftlichen Form, die ich hier vortragen werde, da ich mich da etwas sicherer fühle und das Ganze auch etwas strukturierter angehen kann. Aber da sind wir im Lernprozess und vielleicht mache ich das auch mit der Zeit frei. Schreibe mir vorher die Struktur herunter und mache es wie jetzt, dass ich frei die Struktur quasi mit Leben, mit Fleisch fülle. Ja, dann würde ich noch ganz gerne kurz darauf hinaus, worauf ich bei Filmen überhaupt Wert lege, dass ihr auch dafür ein Gefühl bekommt, was erwartet euch hier, wenn ich über Filme nachdenke, ja, was ist mir da am wichtigsten? Ich will euch dann anschließend noch einen kurzen Ausblick geben, was ich in diesem Podcast so allgemein vorhabe, welche Unterrubriken es da vielleicht noch gibt und ja, welche einzelnen Themenbereiche ich ja abgrasen möchte. Ja, kommen wir also quasi zur Rechtfertigung. Ich bin auf der Anklagebank und ja, muss euch oder möchte euch erklären, warum ihr mir hier zuhören solltet. Denn ich habe nicht Film studiert, ich habe keinen besonderen filmtheoretischen Background, gleichwohl ich mich auch hier gerne weiterbilden möchte. Ich habe da schon gewisse Literatur mir zurechtgesucht, die ich in der kommenden Zeit dann auch lesen möchte, und vielleicht können wir hieraus auch eine Unterrubrik machen und Filmtheorie auch pointiert vorstellen, dass ich einzelne Bücher vorstelle, und ja, schauen wir mal, ob ich dazu Lust habe, wenn ich die Bücher in der Hand habe. Ja, ich habe kein filmtheoretisches Wissen, ich habe nicht Film studiert, warum sollte man mir hier folgen? Ich schätze diese derzeitige Diversität in der deutschen Filmkritikerlandschaft. Es gibt viele gute Formate, die ich gerne höre, die ich hochfrequentiert konsumiere. Doch es gibt, glaube ich, noch nicht so richtig den Filmphilosophen in Anführungsstrichen, denn ich möchte Filme als Mensch und gleichzeitig auch als Philosoph sehen. Vielleicht ist das der Unique Selling Point, den ich hier klar machen kann, denn ich versuche immer wieder auch aus den Filmen heraus philosophische Themen zu durchdenken. In der Philosophie hat man das Konstrukt des Gedankenspiels, daran erprobt man zumeist ethische Theorien auf Grundlage ihrer Haltbarkeit in praktischen Anwendungsbereichen. Das heißt, wenn wir Theorie A haben, versuchen wir sie in einem Beispiel anzuwenden. Ein ganz gängiges Beispiel wäre, ein Flugzeug wird entführt und steuert auf ein Gebäude mit sehr vielen Menschen drauf zu. Ist es ethisch legitim, dieses Flugzeug abschießen zu lassen? Und daran kann man verschiedene ethische Positionen auf deren Schwachpunkte in Anführungsstrichen hin testen. Nun bilden Filme ja eine Handlung ab, und das hat immer etwas sehr Präzises und etwas sehr, dadurch, dass es eine Handlung ist, ein Beispiel, wie es, wenn es gute Drehbücher sind, wie es aus dem Leben sein könnte. Und wir finden in diesen Geschichten immer wieder archetypische Konfliktsituationen, die nicht zeitgebunden sind. Das bedeutet, dieses Wort archetypisches ist über die Zeiten hinaus für jeden Menschen greifbar. Das sind dann die Klassiker. Und diese Themenbereiche, dadurch, dass sie archetypisch sind, schneiden halt auch immer wieder Bereiche der Philosophie und der gesellschaftlich relevanten Themen an. Und diese herauszuarbeiten, daran habe ich großen Spaß. Da bringe ich vielleicht auch mein Wissen von der Philosophie her ein. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt, warum man mir hier auch zuhören kann, obwohl es hier natürlich schon sehr viele Filmkritiker gibt. Ja. So viel zu meinem eigenen Background, zu meinem Vorhaben. Ja, wie will ich das denn dann angehen? Es gibt natürlich die einfachste Form einer Filmkritik, eines Filmkritikers ist die Filmkritik per se. Das ist natürlich für mich dann nicht immer leicht, da ich keine Akkreditierung oder Einladung für Pressevorführungen habe. Und ja, deswegen nicht alle Filme zu einem vorzeitigen Zeitpunkt, ist es ja meist, ohne Zahlen von Geld sehen kann. Das ist natürlich irgendwo auch das Privileg der Filmkritiker, aber auch natürlich die Pflicht, weil man dann sich nicht immer aussuchen kann, welchen Film man denn sieht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich zig Filme, die ich gerne sehen möchte und die ich auch sehen werde und die ich dann auch im Kino sehen werde, wozu ich dann auch jedes Mal zeitnah eine Kritik veröffentlichen möchte. Dann gibt es natürlich noch die Filme, die ich nicht sehe und dann irgendwann die in den Streaming-Prozess hineingeworfen werden. Da muss man dann halt gucken, inwiefern sich da noch eine Review zu lohnt. Das wird ein freies Spiel sein, das werde ich herausfinden. Ich habe gestern Eternals gesehen, den Marvel-Film, habe mir dazu Notizen gemacht, vielleicht werde ich dazu eine Review verfassen und hier veröffentlichen. Das können wir ja selbst herausfinden, inwiefern wir da alle Lust zu haben. Doch vor allem möchte ich mich den Film-Essays widmen, Themen aus der Vogelperspektive. Da habe ich auch schon ein spannendes Thema in der Pipeline. Das will ich, ja, bis zum Februar will ich dieses Projekt vollendet haben und dann so auch als den großen, ja, Filmsalon-Podcast im Februar veröffentlichen, der dann ein bisschen länger sein wird als nur eine Filmkritik. Ob ich die Filmkritiken frei verfasse oder anhand eines vorgefertigten Skriptes, werde ich auch sehen müssen. Ich habe auch noch im Weiteren vier Filme aus 2021 mitgebracht, die ich euch gern vorstellen möchte. Zwei sind eine textlich verfasste Review, die ich einfach rezitieren werde, und zwei werde ich frei vortragen, um da auch nochmal parallel zum letzten Podcast von der Struktur her einmal aufs letzte Jahr zu blicken und auch mich hier schon mal ein bisschen einzuüben, euch einen kurzen Eindruck zu geben, wie sehe denn eine Review hier im Logos Filmsalon aus. Und ja, dann würde ich noch kurz zwei Fragen gerne hier beantworten. Die eine ist die Frage, was mir bei Filmen überhaupt wichtig ist, worauf lege ich einen Wert bei Filmen, da werde ich kurz drauf eingehen und dann nochmal einmal ganz kurz drauf eingehen, was habe ich hier in der allernächsten Zeit so in den Podcasts vor. Und welche Unterrubriken können euch vielleicht noch erwarten? Ja, dann gehen wir mal auf meine Filmtipps in Anführungsstrichen aus 2021 ein. Der erste ist mit Sicherheit kein Filmtipp, weil er einer der, ja, für mich aus meiner kleinen gefühlten Bubble heraus doch breit aufgefasster Film war. Das ist Denis Villeneuve's Dune. Nach Frank Herberts Roman Dune verfilmt. Hier gab es schon Verfilmungen vorher, die nicht sonderlich erfolgreich waren. Oder es gab eine Verfilmung, auch eine geplante Verfilmung. Und nun hat Denis Villeneuve, den man für Filme wie Blade Runner 2049, Arrival oder Prisoners heißt er, ja, ist mir kurz entfallen, kennt. Dune hat eine sehr bildgewaltige Atmosphäre. Also wir spüren hier wirklich die Umgebung. Er spielt auf einem Wüstenplaneten. Es ist eine, ja, schon etwas archaische Gesellschaftsstruktur, nicht etwas, es ist sehr archaisch. Wir haben eine feudalistische Gesellschaft, wir haben einen großen Imperator, der ja irgendwie über das Universum oder ein Teil des Universums herrscht. Das wird in dem Film nicht ganz deutlich. Und wir haben verschiedene Häuser, ganz ähnlich wie bei Game of Thrones, die halt unterschiedliche Planeten quasi unter ihrer Schirmherrschaft nehmen und diese für den Imperator quasi verwalten. Und dann gibt es Dune, auf dem es einen ganz wichtigen Rohstoff gibt, das Spice, das Gewürz. Das wird von den auf dem Wüstenplanet ansässigen Würmern, die sich in den Dünen quasi fortbewegen, wird es produziert. Und dieses Spice ist für die interstellare Raumfahrt sehr wichtig, weil die Raumfahrer durch den Konsum des Spices quasi erst manövrierfähig werden, weil sie dadurch quasi kurze Zeit in die Zukunft sehen können. Also dieser Planet beinhaltet quasi einen wichtigen Rohstoff und nun wird der Familie Atreides dieser Planet überantwortet und die Familie Harkonnen wird abgezogen und daraus entspannt sich natürlich ein Konflikt. Die beiden Familien stehen sich per se nicht friedlich gegenüber und so viel sollte es, glaube ich, zur Handlung sein. Ich habe mir den Film als 4K Steelbook Edition zu Weihnachten gewünscht. Leider hat da ein Versand anscheinend Probleme mit dem Filmverleih gehabt. Da sind die Editionen nicht angekommen, aber es ist nach einer Stornierung und nach einer Neubestellung soll der Film diese Woche ankommen. Ich werde mir dann nochmal reinziehen und ja, vielleicht dazu etwas mehr sagen können noch als jetzt. Mein Eindruck vom Film ist immer noch nachhaltig. Er sah fantastisch aus, handwerklich unfassbar. Und die Handlung, ja, könnte etwas dröge sein. Sie ist etwas emotionsarm. Das muss man ganz klar sagen. Aber sie bietet halt, sie reißt halt unfassbar weite Themen auf. Wir haben die Ökologie. Wie gehen wir mit einem Planeten um? Wir haben klimatische Veränderungen. Wir haben politische Machtausübung. Die ganzen gesellschaftlichen Implikationen, die daraus hervorgehen, aus der Ressourcenknappheit und aus der Verteilung, die halt von einem Machtmonopol heraus geschieht. Da ist ganz viel drin und im Zentrum steht Paul Atreides, gespielt von Timothy Chalamet, für mich einer der größten Nachwuchsdarsteller. Ich liebe diesen Mann, was alleine in seinen Augen geschieht, auch innerhalb des Films. Es ist so viel Schauspiel haben andere nicht in sich filmen. Das ist immer wieder bewegend. Und ja, Dune, kein wirklicher Geheimtipp, würde ich sagen. Aber er war nicht ganz so erfolgreich, wie er vielleicht hätte sein sollen. Ein zweiter Teil ist bestätigt. Denis Villeneuve wollte das erste Buch auf zwei Filme ausweiten. Zweite Film soll auch kommen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, gerne reinziehen. Ist momentan, habe ich gesehen, bei Sky kann man ihn streamen und ansonsten auch auf Blu-ray und DVD erhältlich. Kommen wir nun zu dem Film, den ich bereits angeschnitten hatte innerhalb des Podcasts. Unsere vorletzte Folge handelte von Rauschzuständen. Und das Thema des Podcasts wurde mir quasi aufgedrängt, nachdem ich diesen Film gesehen habe. Und dieser Film hat mich zu einer Review bewegt, die ich gerne hier einfach rezitieren möchte und euch damit dann quasi allein lassen möchte. Zitat, ich selbst. Soeben sah ich Thomas Winterbergs Der Rausch. Ein Film, in dem vier Freunde zu der Erkenntnis kommen, dass ihre Leben einer Veränderung bedürfen. Denn sie unterrichten nicht mehr, leben nicht mehr mit der Intensität früherer Tage. Einer der vier erläutert die Hypothese eines Philosophen, die davon ausgeht, dass der Mensch mit 0,5 Promille zu geringem Blutalkoholwert auf die Welt kommt. Sie beschließen, die Hypothese in einem Selbstversuch zu überprüfen. Die so dringend erstrebte Veränderung tritt im Folgenden ein. Der Film zeigt positive wie negative Veränderungen und entlässt den Zuschauer mit einem sehr ambivalenten Gefühl und einem Standbild, das zur Interpretation einlädt, an der ich mich im Folgenden versuchen möchte. Die Protagonisten fühlen sich alle vom Leben abgeschnitten, als legte sich ein Schleier über die Welt, den es zu durchstoßen gilt. Doch sie kommen zu der scheinbar paradoxen Schlussfolgerung, dass ihnen ein milder Alkoholrausch den Zugang zu einem lebensintensiveren Dasein birgt. Es geht um Enthemmung. Doch wovon? Von gesellschaftlichen Konventionen? Von persönlichen Zwängen? Von gescheiterten Beziehungen? Der Beobachter ist frei, sich selbst zu befragen. Ich ertappte mich einige Male dabei, wie sich meine Gedanken verselbstständigten und in meine eigene Historie abtauchten. Ich kenne das Gefühl der Unbesiegbarkeit nach einer durchzechten Nacht am Bahnhof stehend. Der Sonnenaufgang scheint dann nur für mich da zu sein. Der Film ist in den Bildern sehr nahbar. Durchaus viele Menschen können sich mit den gezeigten Bildern identifizieren. Doch warum greifen wir zu Substanzen, die unsere Welterleben verändern? Die Langeweile? Bestimmt. Der Eskapismus? Mit Sicherheit. Der Wille, das Leben zu spüren? Offenbar schon. Ist der Mensch dazu verurteilt, seine Gedanken, seine Ängste, sein Selbst biochemisch zu verändern, weil wir es nicht anders aushalten? Und warum lecken Delfine an Kugelfischen, um anschließend Haiorgien feiernd durch den Ozean zu ziehen? Der Film ist ein Manifest der selbstbestimmten Hemmungslosigkeit, ein Ruf nach freier Gestaltung seines Lebens. Aber er ist auch ein Appell an unsere Verantwortung, denn auf Freiheit sollte Reflexion folgen. Wir können wie Mads Mikkelsens Figur am Ende des Films in das Leben hinauftauchen oder aber aus ihm herausfallen. Ab einem gewissen Punkt sollte man nur springen, denn eines sagt mir der Film in jedem Fall: Ein passives Vegetieren ist keine gangbare Alternative und der Rausch des Lebens muss nicht zwangsweise mit einer Substanz induziert sein. Das zeigt eine wundervolle Kanu-Sequenz. Letztlich geht es um den Rausch, am Leben zu sein. Doch zu diesem Rausch muss man sich entscheiden. Wir können springen, wenn wir wollen. Zitat Ende. Ja, der dritte Film aus 2021, der mich tief bewegt hat, ist von Bo Burnham produziert, geschrieben, gespielt, gesungen. Der heißt Inside, ist auf Netflix zu sehen, kann ich jedem empfehlen. Bo Burnham ist ein Stand-up-Comedian, der mit starken persönlichen psychologischen Krankheiten anscheinend zu kämpfen hat. Und das Gefühl, das ihm überkommt, während des Lockdowns an diesem Projekt zu arbeiten, dazu entschließt er sich im Lockdown. Eigentlich wollte er doch auf die Bühne gehen wieder, weil er seine Angstzustände glaubte überwunden zu haben. Doch dann kommt dieses kleine Ding, wie er es in einem der Lieder nennt, und das war Corona und der Lockdown. Und wie es für eine sehr kreative Person ist, in einem Lockdown zu sein, das zeigt dieser Film sowas von brachial ehrlich. Es ist wieder aller Sehgewohnheiten, das muss ich zugeben, aber er hat mich tief bewegt und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Einige unfassbar tolle Musikstücke und eins davon ist auch in meiner Spotify, ja, in den Jahrescharts gelandet. So, den vierten Film möchte ich wieder rezitieren. Den habe ich letztes Jahr im, ich weiß nicht, war es Sommer oder Spätfrühling gesehen. Das ist The Green Knight. Zitat. Kennst du das? Du schaust dir einen Film an oder liest ein Buch. Du bist total gebannt, ob der Bildgewalt auf der Leinwand oder im Kopf. Du gerätst in einen Strudel hinein und verlierst dich in den dargebrachten Charakteren. Und dann legst du das Buch zur Seite oder schlenderst aus dem Kinosaal heraus und fragst dich, was da überhaupt passiert ist. Du gibst jemandem bekannt, dass du das Erlebte wirklich als reichhaltig und wiederholenswert erachtest. Und wenn du gefragt wirst, warum dies der Fall sei, kannst du im ersten Moment gar keine richtige Antwort darauf geben. Ein solcher Film ist The Green Knight. David Lowry inszeniert hier eine Fantasy-Saga, die lose auf der Geschichte von Sir Gawain, dem Grünen Ritter, basiert. Dave Patel verkörpert Gawain, der am Hofe des Königs als dessen Neffe zunächst nur geduldet zu werden scheint. Dieser lässt sich auf einen Pakt mit dem Grünen Ritter ein, der am Weihnachtsabend in die Halle des Königs reitet und die versammelte Runde der Ritter herausfordert, ihm einen Schlag zu verpassen, den der Grüne Ritter ein Jahr darauf im selben Umfang dem Schlagenden zufügen darf. Gawain sieht sein Schicksal gekommen und fordert diesen Pakt für sich ein. Er trennt den Kopf des Grünen Ritters von dessen Hals. Der Körper des Grünen Ritters nimmt darauf seinen Kopf auf und reitet lachend aus der Burg heraus. Gawain muss nun also in einem Jahr die Folgen seiner Ritterlichkeit tragen und den Grünen Ritter in dessen Kapelle aufsuchen. Die nun folgende Reise beinhaltet lange Aufnahmen, wenig Dialog und wahnsinnige Bilder, in denen ich mich zuweilen vollständig verlieren konnte. Dieser Film wirkt schon mal auf der großen Leinwand. Doch was erzählt mir dieser Film über die reine Optik hinaus? Gawain erläutert während seiner Odyssee, dass es ihm um seine Ehre ginge. Seine Ehre gebiete ihm, den Pakt mit dem Grünen Ritter einzuhalten. Doch worauf basiert diese Ehrvorstellung? Der Ehrbegriff unterlag während der Kulturgeschichte vielfältiger Wandlungen. Die Ehre wirkt als starkes Leitmotiv moralischen Handelns. Der in den USA lehrende Philosoph Kwame Anthony Appiah schrieb hierzu ein aufschlussreiches Buch. Hierzu Appiah, eine Frage der Ehre für all diejenigen, die es vielleicht interessiert. Die Ehrvorstellung unter Rittern würde gebieten, dass Gawain Tapferkeit zu beweisen habe und zu seinem Wort stehen müsse. Die Ehre leitet Gawain dazu, in den sicher geglaubten Tod zu reiten. Gawain muss sich hier auch als Mann des Hofes beweisen. Er will seinen gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen. Dazu gehört auch ein gewisses Bild der Männlichkeit, das er erfüllen möchte. Doch wohin führt uns unsere Ehrergiebigkeit? So dramatisch wie in diesem Film dürfte es eher selten sein. Doch auch in unserer Gesellschaft lässt uns die Ehre zu gewissen Handlungen hinreißen, die uns von unserem Wesen entfernen und unsere Freiheit beschneiden. Gawain wird in seiner Gesellschaft gefordert und ein hypothetischer Blick in seine eigene Zukunft zeigt, wie er durch seine Handlungen zu einem passiven Spielball seiner Umstände wird. In unsere Zeit übersetzt wäre Gawain eventuell ein Broker, der hohe Risiken eingeht, um einem gewissen Bild eines erfolgreichen Mannes zu entsprechen. Wenn du mich also nochmal fragst, warum ich dir den Film empfehlen würde, würde ich antworten, sieh dir den Film an und denke in diesem Zusammenhang über den Ehrbegriff nach, den du in deinem Leben entsprechen willst, und frage dich, ob dich dieser beschneidet oder einengt. Ist es ehrbar, männlich, weiblich oder sonst wielich, so oder anders zu handeln? Oder ist es sehr viel erstrebenswerter, sich selbst zu analysieren und seinem Wesen entsprechend zu handeln? Willst du dem grünen Ritter den Kopf abschlagen oder gehst du lieber zu deinem Geliebten unversehrt heim? Zitat Ende. Ja, wir sind schon recht fortgeschritten. So lang dachte ich gar nicht, dass es dauern würde. Aber wir sind auch schon fast beim Ende. Ich würde jetzt noch gerne darauf eingehen, worauf ich bei Filmen besonderen Wert lege. Denn Filme verankern sich unterschiedlich in meinem Kopf. Es gibt die emotionalen Filme, die einen gewissen Punch auch haben, die mich in der Magengegend treffen und mich zum Weinen bringen. Oder die Filme, die mich psychologisch herausfordern, die thrillermäßig sind, die ja ein gewisses Gefühl auch in mir erregen. Des Verfolgtseins, das sind auch Horrorfilme, wie gesagt, Thriller. Aber diese Filme bleiben meist gar nicht so lange im Gedächtnis. Für mich sind die Filme, die im Gedächtnis bleiben, diejenigen, die einerseits eine Wirklichkeit beschreiben, mit der ich mich verbinden kann. Dazu gehört auch eine Emotionalität mit den Charakteren. Dazu gehören gesellschaftliche Strukturen, die mir bekannt sind. Und das kann auch sehr nihilistisch sein. Das kann sehr düster und dunkel sein. Aber diese Filme müssen immer auch einen Ausweg zeigen. Und dazu würde ich gerne noch mal kurz den von mir sehr geschätzten David Foster Wallace zitieren. Und dieses Zitat bringt eigentlich das auf den Punkt, was ich von erzählender Literatur erwarte. Und Filme zähle ich hierzu. Zitat: Wir dürfen uns vermutlich so ziemlich alle einig sein, dass wir gerade in finsteren und bescheuerten Zeiten leben, aber brauchen wir eine Erzählliteratur, die nichts anderes tut, als unsere Lage zu dramatisieren? In finsteren Zeiten scheint mir die Definition von guter Kunst doch zu sein, dass sie die Elemente des Menschlichen und Magischen, die trotz der Finsternis unserer Zeit noch lebendig sind und leuchten, lokalisiert und reanimiert. Wirklich gute Erzählliteratur kann so düster in ihrer Weltanschauung sein, wie sie will. Sie muss aber nicht nur einen Weg finden, diese Welt zu schildern, sondern auch einen, all die Möglichkeiten zu beleuchten, wie man in ihr lebendig und menschlich sein kann. Ja, auch ein Film muss mich intellektuell fordern und muss mir eine Lebensperspektive aufzeigen, ob jetzt auf individueller oder kollektiver Ebene, von der ich mich herausgefordert fühle, mit der ich mich konfrontieren kann, auseinandersetzen kann und vielleicht für mein eigenes Leben im allerbesten Fall Lehren ziehen kann, um mich selbst besser zu orientieren zu können. Das ist wirklich großartige Erzählliteratur. Da stimme ich David Foster Wallace zu 100% zu. Ja, mal gucken, ob wir in diesem Jahr einen solchen Film finden werden. Ja, was habe ich innerhalb des Podcasts vor? Ich habe schon erwähnt, dass ich Fokus auf Film-Essays lege, da schon ein Projekt in der Pipeline habe, dass ich Reviews verfassen werde, dass ich vielleicht gewisse Rewatches machen werde, Filme vorstellen werde, die mich tief bewegt haben, dass ich vielleicht auch Klassiker gucke, weil ich sehr viele Filmklassiker nicht kenne und sie vielleicht auch versuche, irgendwie für mich fruchtbar zu machen. Ich würde auch sehr gerne quasi Filme im Dialog sehen, dass ich Filmvorschläge vielleicht von euch bekomme, die euch sehr viel gesagt haben in eurem Leben, sehr viel bedeuten und die ich dann vielleicht auch für mich fruchtbar machen kann und da in einen Dialog gehe. Und ja, ganz unmittelbar in der nächsten Folge habe ich vor, eine kurze Filmvorstellung zu machen, Filme aus 2022, auf die ich mich sehr freue. Damit schließt sich quasi der Kreis zu unserer letzten Folge. Ich habe hier ein bisschen zurückgeguckt und einen kurzen Ausblick gegeben, was ich in diesem Podcast vorhabe. Und in der nächsten Folge werde ich mich damit befassen, was ich konkret im nächsten Jahr im Auge habe und worauf ich mich persönlich sehr freue. Da sind ein paar Filme dabei. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir dann auch direkt eine Review haben. Ich werde nächste Woche wahrscheinlich ins Kino gehen und A Lamp gucken. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Sehr unterschiedliche Kritiken schon gelesen. Und das wäre vielleicht auch ein Film, weil er jetzt gerade kürzlich letzte Woche in Deutschland erschienen ist im Kino, der auch noch recht aktuell wäre. Ansonsten würde ich mich super freuen, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr vielleicht was mitgenommen habt, wenn ihr Lust bekommen habt, mir dabei zuzuhören, wie ich über Filme spreche. Und wenn das der Fall sein sollte, dann empfehlt mich gerne weiter. Bewertet diesen Podcast gerne bei Spotify. Und ja, fühlt euch gedrückt. Ich werde die Formel, die wir in unserem Podcast verwenden, hier nicht aufführen. Das soll exklusiv bleiben. Vielleicht fällt mir da auch noch irgendwas ein, was wir immer wieder verwenden können. Bis dahin, viel Spaß beim Filmeschauen.